guten Tag. In der türkischen Großstadt Istanbul demonstrieren hunderttausende Menschen für die Freilassung des inhaftierten Oberbürgermeisters İmamoğlu. Sie fordern außerdem ein Ende der Regierung von Präsident Erdogan. Für das ARD-Studio Istanbul Claudia Steiner.
Tayyip İstifa, Tayyip tritt zurück, skandierten die Menschen immer wieder. Gemeint ist der türkische Präsident Erdogan. Viele Menschen schwenkten türkische Flaggen und Fahnen der Oppositionspartei CHP von İmamoğlu. CHP-Chef Özel betonte, es gehe um nicht weniger als die Rettung der Demokratie. In einem Interview kündigte Özel zudem weitere Proteste an.
Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar läuft die internationale Hilfe an. Die EU hat 2,5 Millionen Euro Soforthilfe angekündigt. In Myanmar kamen mindestens 1.600 Menschen ums Leben. Im Nachbarland Thailand sind die Auswirkungen des Bebens insgesamt geringer. Südostasien-Korrespondent Maximilian Seib.
In der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist durch das Erdbeben der Rohbau eines Hochhauses eingestürzt. Mehrere Menschen kamen hier ums Leben. Rettungskräfte versuchen, die Menschen, die hier noch verschüttet sind, zu befreien. Insgesamt 2000 Hochhäuser in Bangkok wurden und werden auf Schäden untersucht. Mittlerweile kehrt die 17-Millionen-Metropole aber langsam wieder zur Normalität zurück.
CDU, CSU und SPD haben eine weitere Runde ihrer Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. Dazu hatte sich die Gruppe mit Spitzenvertretern der drei Parteien im Willy-Brandt-Haus der SPD in Berlin getroffen. Über den Inhalt der Gespräche wurde nichts mitgeteilt. Am Montag soll weiter verhandelt werden. Knackpunkte sind vor allem die Finanz- und die Migrationspolitik, wo Union und SPD weit auseinanderliegen. Beide Seiten betonen, man wolle gründlich statt schnell verhandeln. Zahlreiche Menschen haben am Mittag in unserer Region die partielle Sonnenfinsternis beobachtet. Trotz einiger Wolken war die Sonne zum Höhepunkt gegen 12.20 Uhr zu erkennen. Etwa 15% der Sonne waren durch den Mond verdeckt. Bei einer partiellen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond teilweise den Blick auf die Sonne. Hertha BSC hat in der zweiten Fußball-Bundesliga einen Heimsieg eingefahren. Die Berliner setzten sich am Nachmittag im Olympiastadion 3:1 gegen Karlsruhe durch. In der ersten Liga laufen gerade 5 Partien die aktuellen Zwischenstände. München St. Pauli 1:1, Hoffenheim Augsburg 0:0, Wolfsburg Heidenheim 0:1, Mönchengladbach Leipzig 0:0 und Kiel Werder Bremen 0:1. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend wolkig und etwas Sonne, im Süden Brandenburgs meist stark bewölkt. Zurzeit in Berlin Steglitz 14 und in Fürstenwalde 16 Grad. Morgen von Westen dichte Wolken, ab dem Vormittag regnerisch bis 12 Grad. Die Zeit 16.03 Uhr.
Radio 3 vom RBB.
Trump sagt, ab sofort heißt der Golf von Mexiko Golf of America. AP, anders als Google und andere, bleibt aber beim Golf von Mexiko und wird deshalb ausgeschlossen aus einer bestimmten Form der Berichterstattung aus dem Weißen Haus. Es wäre ein leichtes für die amerikanischen Medien kollektiv, sich dem entgegenzustellen. Da muss man ja noch kein Widerstandskämpfer sein. Man muss nur statt America Mexiko schreiben. Das ist schon der Widerstand, den ich im Übrigen auch erwarte von den amerikanischen Medien. Und jetzt bin ich etwas enttäuscht über die, die dem Trump hörig sind und dann wie selbstverständlich das schreiben, was Trump von denen verlangt, damit die weiter Zugang haben. Aber ich würde hoffen, dass weiter, und das ist jetzt nur ein Symbol, ganz einfach nur vom Golf von Mexiko geschrieben wird. So schwer kann das nicht sein. Ich weiß um die Konsequenzen, aber die muss man in Gottes Namen ertragen.
Das heißt, Sie sind schon auch für den Preis der Freiheit, also dass wir sie nicht geschenkt bekommen, sondern dass wir...
Naja, selbstverständlich. Also wir können jetzt nicht über Faschismus reden und davor warnen und schon bei dem Begriff Golf von America in die Knie gehen.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.
Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Mladenič. Ich bin Autorin, Kolumnistin und Host dieses Podcasts. Alle 14 Tage spreche ich hier mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, deren Arbeit mich fasziniert, interessiert, die mich inspiriert, anders oder neu über Freiheit nachzudenken. Freiheitsfragen, die uns alle derzeit beschäftigen. Mein heutiger Gast tut das schon sehr lange, und zwar indem er präzise beobachtet, das politische Geschehen. Er kommt den Mächtigen etwas näher als viele andere, und das schon seit vielen Jahren. Er ist Journalist, Filmemacher und Autor. Er hat alle erdenklichen Preise erhalten, die man sich vorstellen kann, manche mehrfach, den Deutschen Fernsehpreis etwa. Er hat den Hans-Joachim-Friedrich-Preis und die Goldene Kamera erhalten, um nur einige zu nennen. Als die Ampel zerbrach, war er mit seiner Dokumentation Vertrauensfrage so zeitgemäß nah dran, dass die Ausstrahlung vorgezogen werden musste. Mit seinem neuen Buch »Dennoch sprechen wir miteinander« riskiert er einen globaleren Blick über die Entfremdung der verschiedenen politischen Lager heutzutage in unterschiedlichen Ländern, natürlich auch in Deutschland. Ich freue mich, dass er heute da ist, Gast bei Freiheit Deluxe. Herzlich willkommen, Stefan Lambie.
Hallo Frau Marinic, ich freue mich sehr über Ihre Einladung.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie hier nachgekommen sind und bin natürlich gespannt, als jemand, der so lange, so intensiv in den Zentren der Macht mitbeobachtet, welches Freiheitszitat Sie mitbringen.
Ja, also erst einmal danke für die sehr freundliche Einleitung und auch die Aufzählung von Preisen und Filmen. Ich komme aus der Musik. Wir können vielleicht nachher etwas ausführlicher darüber sprechen, wenn Sie mögen. Deshalb, mein Freiheitsbegriff stammt aus dem Jazz. Und das ist kein Zitat, sondern ein eigener Gedanke, nämlich man entwickelt ein Leitmotiv und improvisiert dann. So, das ist ein Gedanke, der mich nicht nur durch den Jazz trägt, sondern, wenn Sie wollen, auch durchs Leben, sicher durch den Journalismus und auch durch Interviewführung.
Ich würde sagen, jetzt haben Sie mich echt überrascht. Das tun jetzt gar nicht mehr so viele, weil meistens muss man zugeben, hat man doch große Freiheitskontexte und Sie kommen jetzt mit einem ganz anderen. Und Musik, wie Sie sagen, wir sprechen darüber auch länger, Germanistik haben Sie studiert und Anglistik, glaube ich auch. Wie kam denn jetzt der Jazz in Ihr Leben und wieso ist das das Erste, woran Sie denken, wenn ich nach Freiheit frage?
Ja, weil in meiner Brust zwei Herzen kraftvoll schlagen, und das ist der Journalismus, das andere ist die Musik. Und vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Gedanken, also das größtmögliche Gemeinschaftserlebnis ist, wenn man gemeinsam Musik macht und gemeinsam Freiheit auskostet, auslotet. Deshalb geht es in diesem Freiheitsbegriff, der mir wichtig ist, nicht darum, ein eigenes Gefühl auszuleben, sondern ein Gemeinschaftserlebnis zu haben. Und ich habe vor vielen Jahren mal Germanistik studiert oder besser nicht studiert. Und in der Zeit, das war Anfang der 80er Jahre, in Marburg sehr viel Musik gemacht, in Bands gespielt, und ich tue das bis zum heutigen Tage. Und bin über die Musik zum Journalismus gekommen.
Und wie?
Ich habe irgendwann mit Freunden eine Musikzeitung gemacht, weil mir das Musikmachen alleine nicht ausreichte. Und so ist aus Musikzeitung dann etwas weniger Musik und etwas mehr Zeitung, also Journalismus geworden. Und bin dann aber nach dem Studium, das ich ordnungsgemäß abgeschlossen habe, nach New York gezogen und habe ein anderes Leben geführt, jedenfalls als das, was meine Eltern für mich vorgesehen hatten und auch von dem ich nicht wusste, wohin es mich führen würde.
Was hatten denn die Eltern vorgesehen?
Ach, eigentlich sollte ich glaube, mein Vater wollte, dass ich irgendwie so ein Technikstudium mache und dann BWL oder Jura studiere, so wie meine Brüder. Damit hatte ich aber relativ wenig im Sinn und bin dann auf eigene Faust und wirklich, es hört sich kitschig an, aber so war es, mit einem Saxophon und einem Rucksack voller Wäsche und einem Schlafsack nach New York gezogen. Und habe da Lebensläufe beobachtet, nicht nur tolle Musik, sondern auch Lebensläufe von Menschen, die sich am Rande der Gesellschaft bewegen.
Was war für Sie damals so die Weltverortung? Also wie ging es Ihnen da? Waren Sie gefühlt Außenseiter?
Ja, und zwar mit Absicht. Aber eben nicht als Einsiedler, sondern in so einer Beobachterposition. Also es war mir schon immer klar, dass man mit dem, was einem wichtig, also mir wichtig ist, damals Jazz, dann irgendwann zunehmend Journalismus in die Gesellschaft hineinwirkt. Also ich wollte mich nie ganz außerhalb der Gesellschaft bewegen, aber ich wollte auch nicht so im bürgerlichen Sinne den klassischen Pfaden folgen, sondern wollte meine eigenen gehen.
Und wenn Sie jetzt zurückblicken und sozusagen sehen, was sie damals dachten, was sie werden und was sie heute sind? Was würde der von damals über sie denken?
Ich glaube, es gibt ein paar Leitmotive und dann eben sehr viel Improvisation. Und das in einem Spannungsverhältnis zu entwickeln, das hat mich interessiert und interessiert mich nach wie vor. Also ich glaube, der Mensch von vor, na, wie viel sind das jetzt, fast 40 Jahren, wäre alles in allem ganz einverstanden mit dem Mensch von heute.
Und was wäre so ein Leitmotiv?
Also im Journalismus definitiv Macht. Machterwerb, Machtmissbrauch. Wer überträgt wem Macht? Was machen die Menschen mit der Macht? Und wie verändert die Macht Menschen? Also das ist definitiv ein Leitmotiv. Und wenn Sie sich die Filme und vielleicht auch Bücher anschauen, die dann im Laufe eines längeren Lebens entstanden sind, dann ist das ein roter Faden.
Das mache ich gleich, aber das ist ja schon so ein inhaltliches Leitmotiv, weil wir jetzt gerade doch ein Stück in Ihrem Leben waren. Was war denn so eins in Ihrem eigenen Leben als Prinzip? Also wann kam welches Leitmotiv, sorgte dann dafür, dass Sie sagen, ja okay, Musik und Außenseiter seien in den USA doch nicht, sondern es hat sich ja dann doch wieder verändert, Ihr Leitmotiv. Und Sie wurden einer der meist beachteten und auch sicher einer der erfolgreichsten Journalisten in diesem Land. Also welches Leitmotiv hat Sie denn auf diesen Weg gebracht, persönlich?
Ja, das war eigentlich eine Verkettung von Zufällen. Also ich wohnte in New York und bekam die Anfrage von einem neu in Gründung befindlichen privaten Radiosender in Hamburg und mich da auch um die Musik zu kümmern und auch um den journalistischen Teil. Und das erschien mir reizvoll und ich war Mitte 20 und dachte, dann ist Hamburg eine weitere Station, so wie New York oder Rio oder dann eben nicht Kalifornien, und hatte vor, dann das vielleicht so 2 Jahre zu machen. Und daraus ist dann eine ganze Menge von Jahren geworden und immer mehr Journalismus. Es war aber tatsächlich nicht so geplant. Also es gab keinen Masterplan in meinem Leben und den gibt es auch nach wie vor nicht.
Ich finde sowas ja immer beruhigend, apropos Freiheit, weil ja die meisten gerade heute so denken, sie müssten sich alles vorher schon geschaffen haben und 700 Praktika. Und wahrscheinlich ist es heute aber auch schwieriger nochmal, als über so, wie sagen, durch eine Kette von Zufällen irgendwo reinzukommen, weil ja alles so perfekt strukturiert ist. Und trotzdem finde ich es irgendwie manchmal so tröstlich oder mutmachend, dass sich Kettenereignisse dann auch irgendwo zusammenbringen können, bis das Leitmotiv dann Sinn macht. Was war denn journalistisch die erste Arbeit, wo Sie gemerkt haben, Sie haben Interesse, eben jenseits der Musik wirklich nah an Entscheidungszentren auch zu kommen? Das ist für mich auch so ein Leitmotiv Ihrer Arbeit, dass es Sie interessiert. Macht entscheiden liegt natürlich eng beieinander. Aber zu verstehen, wie es zu Entscheidungen kommt, wie werden Entscheidungen, wie zufällig sind sie, wie gesteuert sind sie? Das ist schon so ein bisschen, auch wenn man Ihren letzten Film Vertrauensfrage sieht, aber auch viele andere, es hat schon fast so ein bisschen von einem Krimi, weil sie diese Suche nach den Ursprüngen, die dann am Ende die Mächtigen zum Handeln bringen, darlegen wollen.
Ja, es gab so einen Moment. Ich muss dazu sagen, dass ich aus Bonn komme, also wirklich in jeglicher Hinsicht ein Kind der Bonner Republik bin. Und in Bonn gibt es die Hofgartenwiese, da gab es, und heute etwas weniger, aber damals in den 80er Jahren immer diese riesigen Demonstrationen, etwa gegen den NATO-Doppelbeschluss. Übrigens war damals auch ein gewisser Olaf Scholz dabei, den ich aber erst viele Jahre später kennenlernte. Also ich war häufig auf diesen Demonstrationen und habe gegen Helmut Kohl demonstriert und hatte dann viele Jahre später, als ich relativ frisch als Dokumentarfilmer, politischer Dokumentarfilmer angefangen habe, Gelegenheit, wie bei diesem Helmut Kohl, gegen den ich früher auf die Straße gegangen bin, einen langen Film zu machen. Und habe den für diesen Film mit einem Co-Autor zusammen 4 Tage interviewen können, in seinem Haus in Ludwigshafen-Augersheim. Da war Kohl nicht mehr Kanzler. Er hatte die Spendenaffäre hinter sich, seine Ehefrau hatte sich das Leben genommen. Also da saß ein ehemals sehr mächtiger, jetzt aber ziemlich einsamer Mensch. Und ich hatte die Möglichkeit, mir diesen Mensch anders anzuschauen als früher nur in den Nachrichten oder als Demonstrant. Und das hat mir Augen geöffnet. Ich habe diesen Mensch, glaube ich, anders verstanden. Und dieser Film, der dann in der ARD ausgestrahlt wurde, hat dann viele Türen geöffnet, weil den viele Menschen gesehen haben, auch im politischen Berlin. Also das war auch kein Plan, das hat sich so ergeben. Aber dann konnte ich mein Bild, was ich von Kohl hatte, als Außenstehender abgleichen mit dem Kohl, der mir dann im Wohnzimmer gegenüber saß.
Und ich würde mich jetzt doch interessieren, wie anders, also wenn Sie sagen, Sie haben gegen ihn demonstriert und es klingt so, als wäre er für Sie nochmal, wirklich nochmal eine ganz andere Person geworden, was ja auch, denke ich, Sinn und Zweck ist, wenn man sich mit jemandem näher beschäftigt, dass man jenseits dieser Projektion und Fassade wissen darf. Und ich finde, gerade ist eigentlich eine Zeit, in der ganz vieles mich persönlich auch an Kohl erinnert. Also ich habe einfach durch diese Kontinuität, die Merz manchmal innenpolitisch reingebracht hat, jetzt im Wahlkampf, ganz starkes Helmut-Kohl-Echo. Was haben Sie denn da in diesen 4 Tagen mit ihm anders entdecken können? Oder wären Sie gegen diesen Helmut Kohl auch auf die Straße gegangen? Oder ist es dann eher so eine menschliche statt eine politische Annäherung?
Nee, es ist beides. Und das mit dem Kohl-Echo kann ich gut verstehen. Das geht mir ähnlich. Also erstmal hatte ich als Demonstrant und als junger Staatsbürger nur die Macht von Kohl vor Augen. Jetzt hatte ich halt auch den Privatmenschen, der sehr zerbrechlich, sehr einsam, sehr verunsichert war. Das hat mich erstmal verstört. Also diese beiden Bilder passten gar nicht zusammen. Aber es gab eine politische Dimension, die mich dann auch nachhaltiger noch beschäftigt hat und vielleicht auch geprägt hat. Nämlich der Mann aus der Kriegsgeneration stammt, der mir ganz viel vom Krieg erzählt hat. Von seinem in den letzten Kriegstagen gefallenen Bruder Walter, die Art und Weise, wie er mit Menschen wie Mitterrand, Maggie Thatcher, Bill Clinton, die alle politisch definitiv anders waren als Helmut Kohl, umging. Der hatte also eine persönliche Note, auch in der Politik, die mir dann nachher erst so richtig deutlich geworden ist. Übrigens eine Qualität, die ich seitdem vermisse. Schauen Sie sich an, wie Angela Merkel Politik mit Sarkozy gemacht hat, zum Schluss mit Macron, das war alles sehr nüchtern, sachlich. Von Olaf Scholz will ich gar nicht reden. Also die haben es nie geschafft, eine persönliche Beziehung zu den jeweils anderen Staats- und Regierungschefs aufzubauen. Kohl war da völlig anders. Und er wäre wahrscheinlich mit seiner Strickjackenpolitik an Leuten wie Wladimir Putin gescheitert. Aber wer weiß, ob die Methode Kohl heute die Tür im Oval Office, also zum Donald Trump, anders öffnen würde, als dass Merkel, Scholz möglich war. Und mal sehen, ob Friedrich Merz ein wenig die Kohl-Lektion gelernt hat. Unmöglich wäre es nicht, weil die sich ja kannten. Und das wurde mir deutlich, also der Politikstil von Kohl. Ich rede jetzt nicht so sehr über die Inhalte seiner Politik, die hätten sich wahrscheinlich nicht wesentlich geändert, aber der Politikstil, der wurde mir da sehr deutlich und ich glaube, der würde uns heute ganz gut tun.
Dass die Menschen einfach nochmal eine andere persönliche Beziehung zueinander finden. Wobei ich fand, dass Angela Merkel das zum Beispiel mit Emmanuel Macron ein Stück weit hatte. Also es gab ja diese ganz schönen Anekdoten, dass sie sich dann oft, wenn große Gipfeltreffen waren, am Ende noch mit Macron getroffen hat und dass als Olaf Scholz an der Macht kam, dass Macron abends dann an der Bar saß und wartete, so wie damals mit Merkel, ob auch Olaf Scholz kommt. Und Olaf Scholz ging aber direkt schlafen und ließ Macron da an der Bar. Also ich glaube, Merkel hatte ihre Begabung durchaus, da auch eine persönliche Ebene zu Macron zumindest zu finden oder ich glaube auch zu einigen anderen. Ich glaube, dass sie sogar letztlich dadurch, dass sie das mit Putin gesucht hat und dachte, es hätte eine Auswirkung oder es hätte Macht über ihn, am Ende vielleicht auch nicht mehr so klar das gesehen hat, was man ihr heute hervorwirft, was sie im Hinblick auf Russland unterschätzt haben könnte. Dass sie irgendwie vielleicht doch dachte, diese persönlichen Zugänge zu auch jemand wie Putin könnten so jemanden im Schach halten. Also ich weiß nicht, so jetzt nur meine so zweifelhafte Überlegung, ob Helmut Kohl wirklich solche despotisch denkenden oder persönliche Beziehungen wirklich da nützlich sind bei solchen autoritäreren Herrschern.
Ja, ich sagte ja eben, wahrscheinlich wäre die Methode bei Putin gescheitert. Also die hatte ganz klar Grenzen. Aber ich weiß sehr wohl, also nehmen wir mal Kohle und Mitterrand, die waren ja politisch sehr weit auseinander und Maggie Thatcher auch, dass Kohl ja nicht nur mir gegenüber, sondern auch Mitterrand und Maggie Thatcher und anderen gegenüber häufig Gespräche, die sehr knifflig waren, und die waren damals auch knifflig. Denken Sie an 1990, Wiedervereinigung, das war ja kein Selbstgänger, insbesondere was Margaret Thatcher betrifft, aber auch Mitterrand, dass sie sich immer wieder auf Kriegserlebnisse bezogen hat. Er hat immer wieder von seinem gestorbenen Bruder Walter erzählt, und es mag eine Masche gewesen sein, aber die konnte Kohl natürlich mit einer gewissen Glaubwürdigkeit entwickeln. Und ja, jetzt kann man Merkel und Scholz nicht vorwerfen, dass sie keine Kriegserlebnisse hätten. Darum geht es auch nicht. Und ich teile es auch nicht ganz, was Sie gesagt haben über Merkel und ihre Emotionalität auf dieser Ebene. Also nach meinen Beobachtungen gab es die gelegentlich, aber in sehr homöopathischen Dosen. Das war doch insgesamt eine Politik, ein Politikstil, der sehr nach rationalen Abläufen ausgerichtet war und wo es um letztlich auch wirtschaftliche Interessen ging. Die haben, glaube ich, auch einen ganz anderen Europa-Begriff gehabt als die Generation vor ihnen.
Das stimmt, aber ich glaube, dass sie jetzt da als, oft war sie ja die einzige Frau auf diesen Gipfeltreffen der Männer, und ich glaube, dass es für sie im Gegensatz zu Kohl auch nicht einfach wäre, da jetzt eine persönliche Verbindung zu ziehen. Aber was mich doch überzeugt oder auch irgendwie trifft, während Sie reden, wie Sie sagen, mit dem Bruder, diese Kriegserfahrung, die kann auch keiner haben, aber die ganze europäische Integration, deren Desintegration wir ja gerade fürchten, war natürlich etwas, was Helmut Kohl stark vorangetrieben hat. Also alles, was ich innenpolitisch an ihm schwierig finde, auch rückblickend das, was Sie sagten, Sie haben gegen ihn demonstriert, habe ich sozusagen auch empfunden. Und gleichzeitig jetzt wünscht man sich jemand, der zumindest diese integrative Kraft von einem Helmut Kohl mitbringen könnte. Und da würde ich jetzt doch auch wechseln wollen zur Gegenwart zu Friedrich Merz, der ja unser nächster Kanzler werden wird, mit großer Sicherheit. Und Sie sagen, vielleicht schafft er es da, was von Helmut Kohl zu lernen. Wir sind, um es vielleicht jetzt zu sagen, wir sprechen heute eigentlich so wenige Tage, nachdem sondiert wurde zwischen SPD und CDU, eine wichtige Situation in einem Land, von dem der Historiker Timothy Snyder zumindest sagt, es sei derzeit die wichtigste Demokratie der Welt. Das war seine These. Ich denke, auch über die könnte man streiten. Aber es zeigt doch, viele gucken nach Deutschland. Und auch schon in ihrem Film Vertrauensfrage ist sich Friedrich Merz dieser historischen Rolle bewusst. Also er weiß schon, er kandidiert in einer Zeit, in der sehr viel über den Weltlauf oder Lauf der Geschichte auch in Deutschland mitentschieden werden wird. Wie erleben Sie ihn? Also wird er jemand sein, der diese integrative Kraft, die man sozusagen auch als die gute Geschichte der CDU erzählen könnte, wenn man Helmut Kohl Erbe sieht, irgendwie wiederbeleben wird?
Vielleicht, wenn Sie gestatten, ein allerletzter Gedanke zu Helmut Kohl, und der hat dann auch mit Friedrich Merz zu tun, und dann haben wir die Brücke gebaut. Also Helmut Kohl sah in der Europäischen Union ein Friedensprojekt. Und wenn Friedrich Merz, und das glaube ich ihm, diesen Gedanken in den Vordergrund stellt, dass die Europäische Union, dass Europa ein Friedensprojekt ist, heute vielleicht noch mehr als vor 30, 40 Jahren, dann steckt darin auch eine große Chance. Das alles traue ich Friedrich Merz zu. Ob er diese integrative Kraft hat, die übrigens Helmut Kohl innenpolitisch auch nicht unbedingt hatte und auch innerhalb der eigenen Partei erst recht nicht. Da war ja sein Weg mit politischen Leichen gepflastert. Schäuble, Blüm, Weizsäcker und. Also der war jetzt auch nicht nur der große Versöhner, ganz im Gegenteil, innenpolitisch.
Sind aber ganz mächtige Menschen ja nie, oder sie müssen ja Leichen hinter sich lassen.
Genau, deshalb sollten wir jetzt den Kohl auch nicht zu sehr verklären, aber in der Außenpolitik und Europapolitik, wie gesagt, hatte er diese Kraft. Das traue ich Friedrich Merz zu, allerdings sehe ich sehr wohl auch die Schwächen von ihm im Wahlkampf. Ich sehe sie nach dem Wahlkampf, seinen Umgang mit den Linken und den Grünen. Kurz vor der Wahl hatte sich völlig ohne Not erhoben bei einer Wahlkampfrede in München. Das hatte der Mann gar nicht nötig, weil der Wahlsieg war ja zum Greifen nah, und es ist eigentlich demokratische Sitte, nach einer Wahl über die Gräben hinweg den Gegnern oder ehemaligen Gegnern die Hand zu reichen und zu sagen, wir ziehen jetzt alle an einem Strang, das habe ich da vermisst. Und auch bei den parallel stattfindenden Sondierungsverhandlungen und notwendigen Verhandlungen mit den Grünen war ich nicht besonders geschickt. Also schon im eigenen Interesse, denn man will Kanzler werden, denn man muss Kanzler werden, sonst sind wir hier in Deutschland in einer ganz schwierigen Situation, muss mit Rivalen anders umgehen, als er das zuletzt getan hat.
Sie sprechen jetzt den Moment an und auch das ist ja interessant. Jetzt heute titeln viele Zeitungen oder gestern, dass Friedrich Merz jetzt auf die Grünen zugehen muss. Die Grünen machen jetzt schon deutlich, auch auf Ebene des Bundesrates, das wird teuer. Die Finanzminister der Länder möchten das so nicht akzeptieren. Das Ganze muss mit anderen Reformen einhergehen, Grundgesetzänderungen. Die Mitglieder der AfD nutzen das natürlich auch, um zu sagen, hier wird etwas gemacht, was eigentlich nicht demokratisch ist, nämlich das Volk hat schon die nächste Regierung gewählt und man möchte jetzt mit der alten Mehrheit nochmal Entscheidungen treffen. Also wir sind schon wieder, jetzt dachte man eigentlich, man hat vielleicht so einen Schritt geschafft, jetzt sind wir schon wieder vor so einem Moment, der für mich genauso konzentriert die Vertrauensfragen stellt, wie alles, was Sie ja schon in Ihrer Dokumentation Vertrauensvertrage so herausgearbeitet haben. Ich habe das Gefühl, wir kommen gerade immer von einem hochkonzentrierten Moment, wo es wirklich um alles geht, zum nächsten. Ist es so oder kreieren wir das durch die Art, wie wir es beobachten? Ist es immer so aufgeladen? Wie ist es aus Ihrer Sicht? Sie haben das ja herausgearbeitet mit diesem Film, der übrigens sehr sehenswert ist und der in der Mediathek auch abrufbar ist. Sie gehen die ganzen Phasen nach, bis es zum Bruch der Koalition kommt. Sie sprechen mit den Verantwortlichen, mit den Mitgliedern dieser Regierung. Und auch da will ich gerne mal ein bisschen mit Ihnen reden, wie das ist, im Gespräch mit der Macht. Aber jetzt stehen wir vor dem nächsten Moment. Große Entscheidung. Es geht gefühlt wieder um die großen Fragen des Vertrauens. Hat die CDU das jetzt verspielt, nachdem sie doch die Wende versprochen hatte? Es wird keine Wende geben. Also wir sind schon wieder in den Superlativen des Vertrauens in die Politik. Wie beobachten Sie das jetzt?
Ja, auch so. Also da sind schon, wie sagte Hans-Joachim Friedrichs vor vielen, vielen Jahren, im Gebrauch von Superlativen ist Vorsicht angebracht. Aber heute kann man einen riskieren. Das war, glaube ich, am 9. November 1989. Ich finde, nach wie vor ist im Gebrauch von superlativen Vorsicht angebracht. Aber auch jetzt müssen wir wieder welche riskieren, weil das natürlich historische Zeiten sind. Durch die außengeopolitischen Entwicklungen, aber dadurch auch eben in Deutschland. Also Sie sehen das an dem Wahnsinnsgeld, was jetzt in die Hand genommen werden soll, um sich auf die dauerhafte Konfrontation mit Russland vorzubereiten, also keine vorübergehende, sondern man geht davon aus, das wird uns die nächsten Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte beschäftigen. Also natürlich ist dann superlativ angebracht. Das wiederum hat allerdings Auswirkungen, direkte Auswirkungen auf die nächste Regierungsbildung. Also man weiß, mit Bordmitteln ist das nicht zu gewährleisten. Und jetzt kommt der Vertrauensbruch ins Spiel, den aus meiner Sicht die Union, allen voran Friedrich Merz, im Wahlkampf begangen hat. Das wussten die alle, selbstverständlich. Und da muss man nicht erst den Fernseher anmachen und Donald Trump und Volodymyr Zelensky im Streit im Oval Office beobachten. Das wusste man vorher, dass das kommen wird. Also hätte man auch im Wahlkampf Klartext sprechen müssen. Und das haben sie nicht getan. Nein, sie haben sogar suggeriert, man könnte das mit Bordmitteln schaffen. Und daran erinnern jetzt viele zu Recht. Und insofern kommt Friedrich Merz, so wie es aussieht, mit einer Unwahrheit ins Amt. Und ja, da ist gleich am Anfang Vertrauen gebrochen worden. Das Ergebnis mag richtig sein, das Zustandekommen nicht.
Wenn Sie sagen, gleich im Ergebnis Vertrauen gebrochen worden. Dieses Vertrauen, das ja auch irgendwie in diesem Film, Sie sitzen vor den Menschen, Sie schneiden das ja dann quasi übereinander. Der eine gibt die Antwort auf keinen Fall, nächster Schnitt, hören wir die Antwort doch. Also dieses ständig wie eine Collage aufeinanderbauen von Realitäten, von Christian Lindner, Robert Habeck, Olaf Scholz, dann natürlich auch später Friedrich Merz. Wie ist das für Sie, ich stehe vor diesen Menschen, die gerade mit ihrem Handeln auch Geschichte schreiben, die Welt zumindest hier bei uns sieht zu. Wie spüren Sie denn, was stimmt von dem, was ihnen jemand sagt, wenn die beiden sich widersprechen? Oder wie fühlt es sich an, direkt davor zu sitzen und zu merken, der sagt gerade das Gegenteil vom anderen, und wem vertraue ich jetzt?
Ja, also zum einen gehe ich, glaube ich, sehr gut vorbereitet. Also ich gebe mir jedenfalls Mühe, sehr gut vorbereitet in solche Gespräche zu gehen. Auch durch Hintergrundgespräche, die ich vor Interviews führe. Deshalb weiß ich etwa, was etwa in den letzten Sitzungen der Ampelregierung passiert ist. Warum die sich wie zerlegt haben, das wusste ich, bevor ich das erste Interview geführt habe, und konnte dann zielgerichteter fragen und dann eben auch Unwahrheiten oder Deutsch Lügen zu enttarnen. Da war allerdings meine Absicht, das gar nicht so sehr im eigenen Kommentartext zu tun, sondern, Sie haben es angesprochen, in der Filmmontage, wie ich ja überhaupt versuche, Filme mit filmischen Mitteln zu erzählen und nicht mit, sagen wir, textlichen. Und deshalb ist mir die Kameraführung, die Interviewführung, die Montage wichtiger als ein kommentierender Text. Das setzt aber voraus, dass man auch die richtigen Fragen stellt und dass sich das Gegenüber darauf einlässt. Und nochmal ganz zurück zum Anfang, also man gibt sich ein Leitmotiv und improvisiert dann. Das ist, wenn Sie so wollen, auch die Art, wie ich versuche, Interviews zu führen. Also ich habe schon einen Plan und die Gegenüber haben auch einen Plan, aber den Plan können Sie, wenn Sie ein langes Interview führen, nie länger als 2-3 Dialogzüge durchhalten, und dann wird es dann richtig spannend. Und was dann zutage tritt in Interviews, können Sie durch die Montage mit anderen Aussagen von anderen Personen zutage fördern, sodass dann aus 2 Gedanken in der Gegenüberstellung ein 3. entsteht.
Ich fand es gerade ganz interessant, wie schwer es uns heute fällt, auch Lüge zu sagen. Also, dass Sie jetzt tatsächlich erst Unwahrheit sagen und dann doch Lüge, weil man natürlich auch nicht möchte, dass man unredlich über Menschen redet. Aber jetzt stelle ich mir vor, unter der großen Thematik des Vertrauens sieht das ein Publikum, Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, Wählerinnen und Wähler, und merken, dass Lügen erzählt werden, kriegen nochmal serviert, wie Lügen aufgebaut werden. Ist das jetzt am Ende etwas, was das Vertrauen stärkt, oder eigentlich die Vorurteile, dass man nicht mehr in Politiker vertraut, bestärkt?
Diese Frage darf ich mir nicht ganz vorne bei meinen Überlegungen stellen, sondern die muss ich weitgehend ausblenden als Journalist. Also meine Arbeit besteht jetzt nicht darin, mir zu überlegen, wenn ich dies und jenes offenlege, nennen wir es eine Lüge von einem Politiker XY, wird dadurch das Vertrauen in die Politik beschädigt. Also wenn ich so arbeiten würde, dann könnte ich, glaube ich, das Büro nicht verlassen. Also die Wirkung natürlich ist mir bewusst, aber letztlich ist es doch unsere Aufgabe, Lügen offenzulegen. Und zwar, um Lügen zu verhindern in der Politik. Das ist ja die Möglichkeit, die wir haben, sie offenzulegen, Öffentlichkeit herstellen. Und unterm Strich, glaube ich, entsteht oder wächst eher Vertrauen, also mindestens in den Journalismus, aber über den Umweg Journalismus auch in die Politik, weil natürlich Politiker vorsichtiger sein müssten mit dem, was sie da sagen. Also Christian Lindner und seine Darstellung der letzten Verhandlungen in der Ampel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihm das so gut gefallen hat, diese Montage. Und wir sprachen eben über Friedrich Merz und sein Verhalten in den letzten Zuckungen des Wahlkampfs. Also das müsste dem Mann eine Lehre sein, dass er vorsichtiger ist mit solchen Festlegungen, von denen er schon, wenn er sie ausspricht, wissen muss, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen und dass sie nicht haltbar sind. Deshalb unterm Strich ist diese Form des, sagen wir, schonungslosen Journalismus sogar richtig und besser, um Vertrauen wachsen zu lassen.
Da bin ich bei Ihnen. Trotzdem, wenn man die Perspektive wechselt aus der Sicht der Bundesbürger, also nicht die journalistische, dass Sie natürlich sagen, ich möchte als Journalist versuchen, so viel von den realen Vorgängen hier offenzulegen, was natürlich mit sich führt, dass ich auch offenlege, wo unter Umständen die Lügen waren oder wer unter Umständen gelogen hat, unter welchen Umständen. Nur da sehen sich doch die Bürgerinnen derzeit an, die von allen Seiten angestachelt werden, auch von den politischen Rändern, dass man diesen Politikern nicht mehr vertrauen kann. Also ich meine jetzt gar nicht Ihre journalistische Haltung. Natürlich wollen Sie als Journalist Ihre Arbeit machen Und Sie haben auch recht, dass davon am Ende abhängt, wie gut Journalismus ist. Wir leben aber in so paradoxen Zeiten, dass dann das Ansehen der Journalisten ja derzeit dennoch leidet. Wie schwierig ist es in diesem Gemengenlage eigentlich noch, die eigenen Ansprüche zu erfüllen und zu hoffen, dass diese Kontrollfunktion, von der Sie ja gerade sprechen, die Journalismus eigentlich einnehmen könnte und sollte, überhaupt noch ankommt bei den Bürgerinnen, die das konsumieren?
Darf ich etwas ausholen?
Gerne. Dafür sind wir mit Freiheit Deluxe. Ja.
Ich war für das Buch, was ich im vergangenen Jahr geschrieben habe, ein paar Tage im Prozess gegen Björn Höcke in Halle, Sachsen-Anhalt. Da ging es ja um seinen Spruch, alles für Deutschland, den man in einem bestimmten Zusammenhang nicht sagen, nicht ungestraft sagen darf, weil es aus der NS-Zeit stammt. Der Verteidiger von Höcke hat auf Freispruch plädiert und hat dem Gericht, ich sage es mit meinen Worten, gedroht, notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht und zum Europäischen Gerichtshof zu gehen und die Unabhängigkeit des Gerichts in Zweifel gezogen. Der Richter hat dann Höcke verurteilt, 13.000 Euro, und hat in der Begründung gesagt, ja, das mit der Drohung, das hätte er sehr wohl mitbekommen, aber, und jetzt kommt das Wort, das mir wichtig ist in diesem Zusammenhang, das sei, die Drohung sei ihm Schnuppe. Was für ein schönes Wort. Und das entspricht ein wenig, nicht komplett, aber ein wenig meinem Gefühl. Also ich sehe sehr wohl, dass unsere Arbeit in vielen Regionen Deutschlands, im Osten vielleicht mehr noch als im Westen, aber das ist kein reines Ostphänomen, grundsätzlich angezweifelt wird. Und ich begegne immer häufiger diesem Begriff Meinungsdiktatur, den ich für wirklich kompletten Bullshit halte. Aber ich muss es ernst nehmen. Also da zerbricht etwas, das Vertrauen auch in uns Journalisten, in die politische Klasse ohnehin, aber auch in uns Journalisten. Soll ich deshalb aufhören, kritisch über Lügen in der Politik, über die AfD, über Björn Höcke, über wen auch immer zu berichten? Nein, das muss mir Schnuppe sein. Allerdings muss ich mir schon auch die Frage stellen, wie denn die Botschaften, die mir wichtig sind, die ich dann über Recherche zusammentrage, an das Publikum heranbringe, was genauso wichtig ist wie die Blase, in der ich mich bewege. Also ich muss mich irgendwann, damit meine Botschaften Wirkung haben, auch außerhalb meiner Blase begeben. Und das ist ein unbequemer Prozess, in dem wir gerade alle stecken.
Ja, das ist nämlich genau der Moment. Sie sagen, Sie machen dann Ihre Arbeit journalistisch und dann ist sie da und trotzdem gelangt sie ja in eine Wirklichkeit, die inzwischen wieder ganz anderen Logiken folgt und ganz anderer Rezeption. Und da würde ich schon auch jetzt gern die Brücke zu Ihrem Buch schlagen, wo Sie ja auch darüber nachdenken, wie rede ich eigentlich mit jenen, die Sie sagten gerade so schön, meiner Blase, wie rede ich eigentlich mit jenen außerhalb meiner Blase? Und Sie beginnen das Buch, oder das Berührende an dem Buch ist natürlich, dass Sie mit einer ganz persönlichen Geschichte anfangen, mit einem Mensch aus Ihrem Leben, aus Ihrer Familie, mit dem Sie als Kind verbunden waren, und beschreiben, wie die globalen Ereignisse, das politische Werden, das politische Denken Sie beide heute letztlich entfremdet hat und wie Sie trotzdem versuchen, die persönliche Beziehung zu halten. Ich glaube, das ist ein Konflikt, den inzwischen fast jeder von uns kennt. Ich glaube, das begann in dieser Wucht 2015, als sich Menschen darüber stritten, war Merkels Politik jetzt weltoffen oder hat sie Deutschland zerstört, in diesen beiden Polen, muss man fast schon sagen. Und dann Covid, auch da gibt es immer mehr Menschen, die in Familien- und Freundeskreis nicht mehr zusammenfinden. Und Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, bei dem ich den Eindruck hatte, Sie möchten mit Ihren journalistischen Mitteln und mit Ihrer Perspektive als Autor vielleicht ja versuchen, diese Annäherung zu zeigen. Und ich wäre dankbar, wenn Sie vielleicht nochmal selbst hier über Martin erzählen würden, Ihren Cousin.
Ja, ganz kurz. Ich sagte ja schon, ich komme aus Bonn, Kind der Bonner Republik. Die Schwester meiner Mutter ist in den 50er Jahren nach Chicago ausgewandert, weswegen ich da 4 Cousins und Cousinen habe, etwa mein Alter. Und einer dieser Cousins kam im vergangenen Jahr, Anfang des vergangenen Jahres, zur Feier des 90. Geburtstages meiner Mutter. Und ich wusste, dass er Republikaner ist. Ich wusste, dass er Trump-Anhänger ist. Was ich nicht wusste, und das erzählte mir ihr dann am Rande dieser Feier, dass er beim Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 dabei gewesen ist, als Teil der Meute. Er war nicht mit drin im Kapitol. Als dann Schüsse fielen, bekam es mit der Angst zu tun, ist abgehauen. Aber er war aus Überzeugung dabei. Und als er mir das erzählte, bin ich beinahe vom Stuhl gefallen und habe dann aber nachgefragt, was ihn denn dazu gebracht hat, das Kapitol zu stürmen. Denn aus meiner Erinnerung und Sicht war das ein Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie. Und dann haben wir lange diskutiert und er hat mir erklärt, nee, er hätte gar nicht vorgehabt, die Demokratie zu stürzen, sondern im Gegenteil, sie zu schützen. Und dann wiederholte er die ganzen Sätze, aus meiner Sicht die ganzen Lügen von Donald Trump, von der angeblich gestohlenen Wahl 2020. Und demnach sei Joe Biden so eine Art illegitimer Präsident, also fast ein Diktator, von dem man sich schützen müsste. Also da prallten zwei wirklich extrem gegensätzliche Sichtweisen auf die amerikanische Politik gegeneinander. Das Besondere ist, und Sie haben es eben angedeutet, dass Martin und ich uns dennoch mögen. Er hat so einen amerikanisch-rheinischen Humor und Charme und ist einfach ein lieber, netter Mensch. Ich kann es nicht anders sagen. Und mich hat aber, ja, Sie haben eine Frage?
Ja, ich wollte nur wissen, wenn Sie sagen, dass wir uns dennoch mögen, stelle ich mir das dann so vor, dass Sie wirklich am Tisch dann streiten und Sie fassungslos sind und dann geht man doch kegeln oder geht dann doch irgendwie wandern und trinkt das Bier oder meidet man die Themen? Wie gelingt denn dieses und doch mögen?
Ja, genau so, also wie Sie sagen, also wir sind zwar nicht kegeln gegangen, aber singen und feiern und trinken und wir haben über die Jahrzehnte, weil das, also uns trennt politisch ja schon seit Jahrzehnten ein Ozean, unsere Art gefunden, uns zu streiten, aber dann auch irgendwann den Schalter umzulegen und dann über Familie, Musik und ich weiß nicht, andere Dinge zu reden und auch gemeinsam Spaß zu haben. Das ist, glaube ich, schon eine besondere Qualität und das hat mich dann aber im doppelten Sinne ermuntert, eine Reise zu machen, die mich letztlich durch 4 Länder geführt hat. Denn einerseits hat mich schon die Frage oder treibt mich nach wie vor die Frage um, warum große Teile der bürgerlichen Mitte, und zu der gehört mein Cousin, sich radikalisieren. Und mich treibt auch die Frage um, wie es denn gelingen kann, trotzdem eine Sprechfähigkeit zu behalten. Also wenn sich Politiker, Politikerinnen bis aufs Messer bekämpfen, dann sollen die das tun. Aber das heißt ja dann nicht, dass ich mich mit Freunden und Familie deshalb auch zerstreite und wir dann daran zerbrechen. Und insofern habe ich mich ganz absichtlich für ungefähr ein Jahr außerhalb meiner Blase begeben. Also ich habe das Gespräch mit Leuten gesucht, von denen ich ahnte, dass sie andere weltanschauliche Ansichten haben, weil in Deutschland bin ich wie jeder andere auch in meiner eigenen Blase. Also ich weiß, wie meine Freunde und Familie ticken, aber mich hat eben das Gespräch mit Leuten interessiert, nicht Politikern, mit denen ich sonst viel rede, aber mit Menschen, die eben diese Politiker in machtvolle Positionen bringen. Und so bin ich in die USA gereist, in die Südstaaten und nach Argentinien. Meine Frau ist Argentinierin. Ich war, wie gesagt, in Ostdeutschland beim Prozess gegen Björn Höcke, habe die Landtagswahlen beobachtet und bin ganz zum Schluss in einem oberitalienischen Dorf oder Kleinstadt gelandet, aus dem Benito Mussolini stammt und habe da mit Faschisten zu Mittag gegessen. Da führte allerdings meine Art, Gespräche dennoch zu führen, an Grenzen.
Ich glaube, mich zu erinnern an die Szene, wo Sie eine Frau fragen, ob sie denn Faschistin sei und sie sagt, ja, natürlich, warum nicht? Ich glaube, das war ungefähr diese Stelle. Welche Grenzen haben Sie? Also was heißt denn, da ist dann die Grenze? Wo ist die Grenze? Ich könnte ja zum Beispiel sagen, bei mir wäre die Grenze schon Ihr Cousin Martin. Zum Beispiel könnte jetzt eine Fiktion. Ich könnte ja sagen, wo ist denn bei Ihnen die Grenze bei den Faschisten?
Also bei meinem Cousin Martin überhaupt nicht. Also wenn da die Grenze erreicht wird, dann hätten
wir... Aber bei mir zum Beispiel jetzt als Beispiel. Ich könnte ja sagen, weil das finde ich interessant, weil Sie sagen aus meiner Perspektive und aus seiner Perspektive. Das ist schon richtig, dass das im Dialog so ist, dass ich eine Perspektive habe und der andere natürlich. Aber gleichzeitig gibt es ja auch gesicherte Fakten. Und ich kann ja natürlich zugestehen, dass er das so sieht, aber gleichzeitig kann ich ja keinen Konsens darüber finden, dass dieser Sturm, also kein Konsens über, dass es nur eine Perspektive ist, sondern er negiert ja auch die Wirklichkeit, dass das ein Sturm auf dem Kapitol war, der auch rechtliche Folgen hatte. Also das sind ja nicht nur zwei Perspektiven, sondern Sie sagten vorhin, die eine ist eine Lüge und die andere ist es nicht. Also wir haben ja einen Konsens, dass bei diesem Sturm auf dem Kapitol Dinge vorgefallen sind, die justiziabel waren, dass Dinge vorgefallen sind, die die Demokratie real bedrohen.
Nee, das hatte ja nicht nur rechtliche Folgen, sondern auch ganz andere. Da sind 5 Menschen gestorben, ne, mit dem Sturm.
Ja, aber wenn Sie sagen, es ist eine Perspektive, meine Perspektive,
ja, ja,
dann ist das ja auch eine schwierige Relativierung, finde ich.
Ich bin nicht in diese Gespräche gegangen, weder mit Martin noch mit den allermeisten anderen, mit der Absicht, sie zu bekehren. Also die Hoffnung hatte ich nicht. Und dennoch, eine Diskussion lebt ja im Austausch und auch beim Versuch, andere zu überzeugen. Aber die Hoffnung, dass ich von dem Saulus Martin einen Paulus Martin machen würde, die hatte ich nicht. Mir ging es eher darum, Dinge zu verstehen und auch zu sehen, ob sich in dieser Mischung aus politischer Diskussion und persönlichem Verhältnis es nicht doch noch eine gewisse Annäherung geben kann.
Also ich verstehe Ihre Ambitionen und das ist ja was viele gerade beschäftigt. Wie kann man sich noch annähern? Wir haben ja, der Ausgangspunkt war ja auch zu sagen, Sie machen Filme, die sind wichtig. Man gibt sie in eine Öffentlichkeit, die aber so unterschiedliche Arten hat, die Realität inzwischen wahrzunehmen, dass man fast schon den Eindruck hat, man weiß nicht wie. Insofern ist ja Ihr Buch für mich auch so relevant und auch diese Frage mit Ihrem Cousin. Wir kennen das, glaube ich, inzwischen alle. Da sitzt jemand, der gehört zur Familie, den will man auch nicht verlieren. Und aus der eigenen Sicht ist sein Blick auf die Realität einfach nicht mehr fundiert, nicht mehr real, aus unserer Sicht sozusagen. Man hat gar keinen Konsens mehr. Ja?
Also ich komme gleich nochmal auf die Grenzen zurück. Aber zunächst, also für mich ist Gesellschaft wie eine Großfamilie. Insofern ist Martin auch Teil einer größeren Metapher. Und wenn wir das Gespräch verweigern, also im Wissen um die Unterschiede und nur noch übereinander, nicht mehr miteinander reden, dann zerbricht eine Familie und dann irgendwann auch Gesellschaft. So, das ist so das große Bild, was jetzt nicht bedeutet, dass man mit jedem Familienmitglied sich austauschen muss. Aber solange man irgendwie eine Sprechfähigkeit behält und sei es auch über unpolitische Dinge, also ich war irgendwann auf der Reise auch in Graceland in Memphis, Tennessee, dem Haus von Elvis Presley, und habe mit Leuten, von denen ich das Gefühl hatte, das sind Trump-Anhänger, also dieser MAGA, Make America Great Again-Bewegung, mir über Musik als über Trump gesprochen. Das war eigentlich ein ganz, ganz gutes Fundament. Und ich habe darüber, glaube ich, auch einiges über diese Bewegung verstanden, über diese MAGA-Bewegung, die in Teilen nostalgischer Natur ist. Aber dieser nostalgische Charakter wird von Leuten wie Trump gekapert und in eine, Vorsicht, zumindest in Teilen faschistische Bewegungen umgewandelt. So, und jetzt kann man sich viel mit Trump und Vance und Musk beschäftigen. Bei der Reise ging es mir aber darum, die Menschen zu verstehen, die Trump und Vance und Musk folgen und warum die das tun und wie das Spannungsverhältnis zwischen beiden Seiten ist. Und wenn ich das Gespräch von Anfang an verweigere, sobald mir jemand mit Lügen zur angeblich gestohlenen Wahl 2020 kommt, sehe ich nicht richtig, wie ich verstehen kann, was diese Menschen treibt. Und das ist ja mein primäres Interesse gewesen, das zu verstehen und dann auch in Buchform zu verarbeiten und dann auch länder- und kulturübergreifend Muster herauszuarbeiten. Das ist mein Interesse.
Das ist ja auch ein Interesse, das gerade viele haben, auch warum ich mit Ihnen rede. Weil genau dieses Interesse und der Versuch, das dann irgendwie in die Praxis zu übersetzen, dem folgen ja dann ganz andere Konflikte wieder. Ne? Dann wendet man sich den Vertretern von MAGA zu oder MAGA und auf eine Art und Weise redet man mit ihnen, versteht sie, man macht sie noch menschlicher, also man zeigt sie nicht nur mit dieser politischen, extremen Perspektive aus meiner Sicht oft, sondern zeigt sie menschlicher. Auf der anderen Seite, und die Menschen fallen dann manchmal aus dem Blickfeld, entscheiden Sie mit Ihrer Wahl für Trump und für diese Politik dass jetzt zig Menschen deportiert werden müssen aus den USA, dass bei Einwanderern, die seit Jahren in den USA zu Hause sind, morgens plötzlich jemand in die Wohnung einbricht, Vater und Kinder. Es gab so eine ganz berührende Doku neulich in der New York Times von einem Vater, der über Nacht mit seinen beiden Söhnen aus seiner Wohnung musste und deportiert wurde. Also wir haben dann im Gespräch und zu versuchen, wie die Trump-Anhänger sind und vielleicht auch zu hoffen, dass wir im Gespräch diese Menschen wieder zur Gemeinschaft, zur großen Familie, wie sie sagen, zurückbringen. Und unterdessen aber ist die politische Realität für viele andere, mit denen wir nicht sprechen, dass sie deportiert werden, dass sie in Angst aufwachen, dass also diese Menschen, die wir dann da im Gespräch versuchen zu gewinnen, sorgen ja für brutalste Leidensgeschichten in einem anderen Teil dieser Familie, die aber dann vielleicht auch medial unterrepräsentiert wird, weil gerade viele auch meinen, wir müssen jetzt mit denen reden, die wir da verloren haben. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, und nicht nur in den USA, sondern jetzt stellen Sie sich vor, Sie leben in der Ukraine und Sie bekommen mit, wie die USA unter der Führung von Trump, der gewählt wurde von den Leuten, über die wir gerade sprechen, die Munition entziehen für die Abwehrraketen, und auf ihre Stadt prasseln jetzt russische Raketen. Also das hängt ja miteinander zusammen. Das ist genau der Gedanke, den Sie völlig zu Recht ansprechen. Und genau darüber kann man mit denen reden und streiten. Und das habe ich ja getan mit meinem Cousin. Also das ging jetzt nicht nur um den Sturm aufs Kapitol, sondern es ging sehr wohl um die Konsequenzen. Es ging auch um den Ukraine-Krieg. Und das ist ja eine Diskussion, die ja nach meiner Erfahrung die Menschen sich nicht verschließen. Also das sind doch ganz nachvollziehbare Fakten, über die man sich auseinandersetzen muss. Und dennoch ist es so, nach meiner Erfahrung, und jetzt können Sie das abtun als Gedöns von mir aus, waren fast alle Menschen, die ich in den USA getroffen habe und die Trump-Wähler waren, nette Menschen. Also ich habe wirklich kaum unfreundliche, bösartige Menschen kennengelernt. Und das muss man ja auch erstmal als Gedanke, auch als Gefühl akzeptieren, dass die nicht unseren Klischees entsprechen. Und auf dieser Grundlage lohnt dann schon auch der Streit. Aber bevor ein Missverständnis entsteht, also ich habe jetzt kein Ratgeberbuch geschrieben. Ich kann Ihnen jetzt nicht eine Folie anbieten, wie Mann oder Frau, wie wir Gespräche führen sollten mit Leuten, die anderer Ansicht sind als wir. Ich habe nur versucht, gedankliche Muster in verschiedenen Ländern herauszuarbeiten und auch plädiere dafür, die Gespräche nicht abzubrechen. Dann käme Gesellschaft wirklich an einen Endpunkt.
Ich finde dieses Plädoyer ja wichtig. Deswegen reden wir heute hier miteinander und auch in diesem Freiheits, denn jeder wird für sich die persönliche Freiheit derzeit die Entscheidung, die persönliche, treffen müssen, will er reden, will er nicht reden. Und wie Sie sagen, das ist ein Phänomen. Ich habe Freunde aus Argentinien oder Menschen, die ich dort kenne, von denen ich es nie gedacht hätte, die auch Milei gewählt hätten oder haben sogar. Ich weiß es ja nicht. Ne? Also wo man überrascht ist, wo die Menschen hingehen. Gleichzeitig besteht für mich eine Gefahr, ich finde es kein Gedöns, immer zu sagen, es sind ja alle nett. Denn da bin ich sozusagen ein bisschen so bei Banalität des Bösen. Natürlich ist das Böse nicht immer, kommt daher im Darth Vader-Kluft wie in einem futuristischen Film, und ich weiß, es ist das Böse. Also es ist auch für mich eine Gefahr, dass wir nicht benennen Dinge, die gefährlich sind, Dinge, die destruktiv sind. Und nur weil ich dann gerne oder auch immer noch gut mit den Leuten lachen kann, musizieren kann, heißt das ja nicht, dass ich unterschätze, dass sie unter Umständen, Sie sagen in Ihrem Buch, wir sind nicht im postfaschistischen, sondern eventuell im präfaschistischen Zeitalter. Also dass ich mit Menschen rede, die durchaus bereit sind, faschistischen Strukturen nach vorne zu helfen. Und dass ich das auch ernst nehmen würde. Und dass ich mich immer frage, so wie viele gerade, wie gehe ich da um mit, die Demokratie gibt diesen Menschen die Würde und die Freiheit. Das ist ja auch die Würde der Demokratie. Aber die Demokratie hat auch die Pflicht der Wehrhaftigkeit. Also irgendwann auch zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wo ziehen Sie denn dann die Grenze nach den Gesprächen? Wenn Sie sagen, der ist nett und da ist nicht, gibt es denn, also Sie haben jetzt gesagt, in Italien, wo ziehen Sie denn die Grenze? Wo reden Sie nicht weiter?
Ja, also eine klare Grenze war erreicht tatsächlich in der Kleinstadt Predappio. in der Emilia-Romagna. Benito Mussolini stammt von dort und man muss wissen, es gibt immer noch das Haus, in dem Mussolini gewohnt hat. Man stelle sich vor, es gäbe etwas Vergleichbares wie so ein Hitler-Museum in Deutschland, aber sowas gibt es in Italien. Und es gibt den Friedhof Predappio, dort liegen die Gebeine in einem großen steinernen Sarkophag von Mussolini. Und dann gibt es neben dem Friedhof ein Restaurant. Dort treffen sich zweimal im Jahr Menschen, die sich nach meinem Eindruck allesamt als Faschisten bezeichnen und feiern entweder den Geburtstag oder Todestag von Mussolini. Die Urenkelin von Mussolini, Orsola Mussolini, lädt ein und man kommt nur in dieses Restaurant, wenn man auf einer Gästeliste steht. Und mir war es ganz offen, nicht false flag, sondern ganz offen gelungen, als deutscher Autor auf dieser Gästeliste zu stehen. Und dann hat mich Orsola Mussolini neben einen jungen Mann gesetzt, auf dessen Hemd ein SS-Symbol prangte. Und gegenüber saß eine etwa mit 40-jährige Frau, die ganz ordentlich Deutsch sprach, weil sie mal in Berlin in einer Eisdiele gejobbt hat. Also mit denen entwickelte sich ein Gespräch über die Verbrechen, nicht nur unter Mussolini, sondern auch von Hitler in der NS-Zeit in Deutschland. Und sie waren der Meinung, es habe die Konzentrationslager gar nicht gegeben, sonst sei ein Straflager gewesen. Und mein Einwand, 6,5 Millionen ermordete europäische Juden, das könnte man ja nicht ernsthaft bezweifeln, haben sie aber ernsthaft bezweifelt. Also sie fragen nach einer Grenze, da war für mich eine Grenze erreicht. Sie sprachen eben über Fakten und das hatte nochmal eine ganz andere Qualität als in einem Gespräch mit meinem Cousin. Dann, wenn jemand den Holocaust leugnet, und ich habe mich in meinem Leben viel mit dem Holocaust beschäftigt und einiges findet sich davon auch in dem Buch wieder. Das fand ich derartig abstoßend, dass ich keine Möglichkeit gesehen habe, dieses Gespräch weiterzuführen. Also da war für mich eine Grenze erreicht.
It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
Bis 2022. Ute Mahler, Werner Mahler und Ludwig Schirmer. Ausstellung in der Akademie der Künste. Das Dorf ist Berka in Thüringen. Die teilnehmenden Beobachter, Große der Fotografie, Ute und Werner Mahler und Ute Mahlers Vater Ludwig Schirmer. Als Autodidakt noch begann Ludwig Schirmer, Alltag und Feste in Berka zu fotografieren. 1977 dann fotografierte Werner Mahler im Dorf und noch einmal 1998. Mehr als 20 Jahre danach porträtierte Ute Mahler ihr Heimatdorf. Alle vier Werkgruppen sind nun vereint. Ein Dorf 1950 bis 2022. Akademie der Künste am Hanseatenweg. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Vom RBB. Die Nachrichten.
Um 17 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. In der türkischen Großstadt Istanbul demonstrieren Hunderttausende Menschen für die Freilassung des inhaftierten Oberbürgermeisters İmamoğlu. Sie fordern außerdem ein Ende der Regierung von Präsident Erdogan. Für das ARD-Studio Istanbul Claudia Steiner.
Tayyip Istifa, Tayyip tritt zurück, skandierten die Menschen immer wieder. Gemeint ist der türkische Präsident Erdogan. Viele Menschen schwenkten türkische Flaggen und Fahnen der Oppositionspartei CHP von İmamoğlu. CHP-Chef Özel betonte, es gehe um nicht weniger als die Rettung der Demokratie. In einem Interview kündigte Özel zudem weitere Proteste an.
Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar suchen Helfer in den Trümmern weiter nach Überlebenden. Nach Angaben der Militärjunta sind mehr als 1600 Menschen bei den Erdstößen ums Leben gekommen. Weitere 1000 Opfer werden befürchtet. Inzwischen ist die internationale Hilfe angelaufen. China will Myanmar umgerechnet gut 12 Millionen Euro für humanitäre Zwecke zur Verfügung stellen. Spitzenvertreter von Union und SPD haben wieder über die Bildung einer Koalition gesprochen. Worüber sie konkret verhandelt haben, wurde nicht mitgeteilt. Aus dem Hauptstadtstudio Marco Sambale.
Knapp 5 Stunden lang haben sie beraten im Willy-Brandt-Haus. Das Hauptthema heute, das Geld. Jetzt ist es Aufgabe der Spitzenrunde, aufs große Ganze zu schauen, Prioritäten zu setzen und am Ende dann einen gemeinsamen Koalitionsvertrag zu entwickeln. Trotz der vielen Streitpunkte geben sich die Verhandlungsteams weiter zuversichtlich.
Eine rechtsextreme Demonstration und mehrere Nahostkundgebungen in Berlin sind nach Angaben der Polizei friedlich verlaufen. Bei der Neonazi-Demo in Hellersdorf mit 250 Teilnehmern seien unter anderem 8 Dänen kontrolliert worden, die den Hitlergruß zeigten. Auch unter den hunderten Gegendemonstranten wurden laut Polizei Verstöße festgestellt. Zum israelfeindlichen Al-Quds-Tag kamen in Kreuzberg insgesamt 600 Menschen zusammen. In der Fußball-Bundesliga laufen gerade 5 Partien. Die aktuellen Zwischenstände: München, St. Pauli 2:1, Hoffenheim, Augsburg 1:1, Wolfsburg, Heidenheim 0:1,